noch nicht ganz vollzählig sind, aber wir fangen trotzdem pünktlich an, denn wir wollen ja in der begrenzten Zeit auch recht viel erfahren und viel diskutieren. Ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind, um über eine nachhaltige Stadtentwicklung nachzudenken. Besonders begrüße ich unseren Referenten, den Magister Christoph Chorherr aus Wien, der sein freies Wochenende kürzt, um uns hier über die Wiener Innovationen zu berichten. Und ebenso die Diskutanten, die dann an diesem Nachmittag auf dem Podium sitzen und gemeinsam überlegen, was München braucht, um einen zukunftsfähigen Verkehr und ganz hervorragende Wohnprojekte zu bekommen. Die Frau Professor Grau, der Horst Menz, der Götz Kessler, der Christian Stupka und zuletzt unsere Moderatorin, die Brigitte Ganz. Die Brigitte wird Ihnen dann die Podiumsteilnehmer noch mal detaillierter vorstellen. München zählt nach allen internationalen Rankings zu den lebenswertesten Städten, aber Wien ist uns immer noch um einen Tick voraus. Wir Münchner mögen Wien und wir schauen auch gern deren Stadtplanungs- und Baukultur an. Und besonders charmant erscheint uns aus unserer Münchner Sicht so ein bisschen ein lässigerer Umgang mit Regularien und dass man alles ein bisschen leichter nimmt. Und da haben wir entdeckt, es gibt Projekte im Gemeindebau in Wien, wo wir Münchner wirklich neidisch sein können über so viel Experimentierfreudigkeit. Und jetzt überlegen wir uns, was hindert uns denn, das nachzumachen? Wir wollen da mehr drüber wissen und deshalb freuen wir uns, dass der Christoph Chorherr uns etwas berichtet, was vermutlich für unsere Münchner Ohren schon recht märchenhaft klingt. Wir machen dann eine kurze Pause und im Anschluss diskutieren die Experten aus Verwaltung, Forschung und Wohnungswirtschaft, ob die von Herrn Chorherr vorgestellten Projekte auch in München denkbar und umsetzbar sind. Wir finden, dass sich der geplante Prinz-Eugen-Park in Bogenhausen-Nord für eine erste Umsetzung anbietet. Hier sollen nämlich 25% der Wohnungen, das sind ca. 450, besonders ökologisch ausgerichtet sein. Und wir möchten aktiv darauf hinwirken, dass das nicht nur die Gebäude betrifft, sondern auch den Lebensstil. Und deshalb auch unsere heutige Veranstaltung. Ich möchte noch kurz auf die Veranstalter eingehen, die drei, die diese Veranstaltung ausgerichtet und organisiert haben. Green City ist Münchens rührigste Umweltschutzorganisation und seit 1990 in München aktiv. Green City steht seitdem für praxisbezogene Umweltschutzprojekte und ein menschenfreundliches und grüneres München und ist auch einer der Trägervereine der Initiative Wohnen ohne Auto. Ziele von Green City sind Klimaschutz, stadtverträgliche Mobilität, nachhaltige Stadtgestaltung und Umweltbildung, was sie in zahlreichen Projekten machen. Green City ist seit 2005 auch Träger des Qualitätssiegels Umweltbildung. Der zweite Mitveranstalter ist das Münchner Forum. Aus Münchens Geschichte seit über 40 Jahren nicht mehr wegzudenken. Entstanden ist es aus dem Entsetzen über die Schneisen und Tunnellöcher, mit denen die Stadt zukunftsfähig gemacht werden sollte. Und ist seitdem ein Diskutant und eine Plattform für Diskussionen über Stadtentwicklung, bietet Bürgern Raum und setzt viele positive Impulse. Wohnen ohne Auto, der dritte Veranstalter, ist eine Initiative der großen Münchner Umweltverbände und Verkehrs- und Gesundheitsvereine und setzt sich seit 17 Jahren für Wohnprojekte für autofreie Haushalte ein. Diese werden nämlich im Baugesetzbuch und in der Stadtplanung immer vergessen und nehmen Nachteile und Kosten hin für etwas, was sie gar nicht nutzen. Wir wollen diese Haushalte sichtbar machen und ihnen auch die Vorteile ermöglichen, die ihnen gerechterweise zustehen. Mit den Modellprojekten in der Messestadt und dem Vorhaben am Ackermannbogen gibt es erste Erfolge und langjährige positive Erfahrungen. Autofreie Projekte sind stabil. Die Leute mit Namensschildchen sind von den Organisatoren, die können Sie dann auch im Bedarfsfall ansprechen. Der Zeitablauf: Wir wollen bis 14 Uhr den Herrn Chorherr hören und noch die Möglichkeit für Rückfragen an ihn haben. Dann machen wir eine kurze Pause. Es gibt Kaffee, Tee und Wasser und Kekse und steigen dann pünktlich um 14.15 Uhr in die Podiumsdiskussion ein. Es gibt eine Anwesenheitsliste. Falls Sie nicht angemeldet sind, tragen Sie sich noch ein. Und Sie können auch eintragen, ob Sie weitere Informationen von uns wollen. Und in der Pause legen wir dann auch Rückmeldezettel aus, wo Sie auch Ihre noch offenen Fragen draufschreiben können. Wir möchten nächstes Jahr das Thema fortsetzen mit einer weiteren Veranstaltung. Jetzt noch was Technisches. Die Veranstaltung wird als MP3-Datei aufgenommen, also die Tonspur, und ins Netz gestellt. Wenn jetzt jemand von Ihnen nicht damit einverstanden ist, dass er da reinkommt, dann bitte sagen. Und wir werden auch Fotos machen. Also auch wer nicht fotografiert werden möchte, soll das bitte dann kundtun. Ich übergebe jetzt an unsere Moderatorin, die Frau Brigitte, die selbst auch in einem autofreien Projekt lebt und neben ihrer Moderatorenkompetenz auch ihr gelebtes Wissen mitbringt. Liebe Brigitte.
Staffelübergabe, vielen Dank für die Begrüßung an die Gunnel Breis-Beyer. Und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich führe durch die 2 Stunden. Das heißt, ich werde auch, das sage ich gleich mit dazu, so ein bisschen die unangenehme Aufgabe haben, Zeitwalterin zu sein. Wir haben 2 Stunden, das ist schön. Aber wir wollen auch viel erfahren und viel wissen. Und ich werde Sie dann auch, wenn Sie sich im Publikum dann mit einschalten, bitten, möglichst komprimierte Beiträge zu liefern. Habe die Podiumsteilnehmer auch schon dahingehend gebrieft. Wir haben jetzt erstmal eine halbe Stunde Zeit für den Christoph Chorherr. Ich möchte Sie noch kurz vorstellen. Ich weiß, dass Sie diesen Vortrag heute in einen wahnsinnig vollen Terminkalender reingebarzt haben. Das wurde mir zumindest von Ihrem Büro auch nochmal so gesagt. Also nochmal wirklich herzlichen Dank, dass Sie es geschafft haben, hier zu sein. Sie sind studierter Volkswirt mit Schwerpunkt Umweltökonomie, sind seit langen Jahren für die Grünen in Wien aktiv, jetzt als Gemeinderat und Landtagsabgeordneter und sind Sprecher und stehen auch für die Themen Klimaschutz, Energie, Stadtplanung und da auch nochmal das Thema Radlverkehr. Ich habe auf YouTube eine glühende Rede von dem Wiener Gemeinderat gehört über den Radverkehr in Wien, sehr inspirierend. Und ich glaube, was ich auch verstanden habe, ist, dass Sie auch dieses Thema Lifestyle, das ja heute auch mit Thema sein wird, auch in besonderer Weise nochmal mit transportieren. Sie haben einen Blog, der sehr beliebt ist bei Ihren Interessenten und Wählern und versuchen auf vielfältige Art und Weise mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, da sind wir schon auch ganz nah beim Thema, wie in Wien und vielleicht auch in Richtung Trend gedacht, eben auch mit dem Thema Wohnen und Mobilität zunehmend umgegangen wird. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Radlpalast, Bike and Swim waren Stichworte und ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, mehr davon zu erfahren, was Sie tatsächlich in Wien vorantreiben.
Ja, meine Damen und Herren, danke für die ehrenvolle Einleitung. Die Geografie im Kopf zeigt, ein Kollege Salzburg ist gekommen, klarerweise von Salzburg ist es näher nach München als nach Wien. Ich glaube, der Titel davon ist jetzt von Wien lernen, ich muss es ein bisschen zurückgeben. Irgendwie, wie heißt so schön, die Kirschen beim Nachbarn sind immer die besseren. Seitdem, wir sind seit 1,5 Jahren in der Regierung, wir haben eine rot-grüne Regierung und ich habe dort die Ehre, für Stadtplanung, Radverkehr, Energie zuständig zu sein. Wir haben auch das Ressort, also das grüne Ressort, Stadtplanung, Verkehr, Energieplanung und Bürgerinnenbeteiligung und Klimaschutz. Und da waren wir mit allen unseren Beamten vor einem Jahr in München, um uns anzuschauen, wie macht man das, dass man so einen hohen Radverkehrsanteil bekommt. Ja? Also wir bauen da einiges nach, was wir in München haben. Ja, also nur die Zahlen, ja, wir haben einen Radverkehrsanteil von 5-6%, München glaube ich hat 15 oder so, bitte? 17 bis 18. Ich erblasse vor Neid. Ja. Also ich will nur sagen, so, da wollen wir von München lernen und merken, wie zäh das ist. Nicht die technische Umsetzung, sondern die politische Akzeptanz, vor allem bei Boulevardmedien. Aber da muss man durch. Ja, danke für die Einladung. Ich habe da vorne auf Ihrem Büchertisch gefunden, etwas, was ich gar nicht mehr in meinen Unterlagen gefunden hatte, nämlich das Modellprojekt Autofreie Mustersiedlung. Ich werde dann ein paar Bilder zeigen, die nichts Besonderes sind. Sozusagen ist es auch nur eine Wohnsiedlung, wie es viele andere gibt. Ich will nur noch die Rahmenbedingungen dessen sagen, wie es dazu gekommen ist und wie wir das versuchen, dieses Prinzip zu vergrößern. Also erstens, die genaue Zeitpunkt wusste ich gar nicht mehr. Dank der in München auflegenden Broschüre weiß ich das jetzt. Nämlich, dass die Grundidee, wo ich einen Antrag im Gemeinderat gestellt habe, jetzt im Dezember, also nächsten Monat, genau 20 Jahre her ist. Ja? Das soll Sie nicht schrecken. Ja? Eröffnet wurde diese erste autofreie Mustersiedlung im Jahr 2000. Also jetzt auch schon 12 Jahre im Betrieb. Und jetzt imitiere ich sozusagen meine Reden, wo ich sage, Wien hat einen Radverkehrsanteil von 6%, München hat einen Anteil von 17-18%, Kopenhagen einen Anteil von 37% und die autofreie Mustersiedlung hat einen Radverkehrsanteil von 56%. Das hat die Stadt Wien gemessen und was sich zeigt einfach, wenn man Voraussetzungen schafft, dann hast du einfach automatisch eine Kulturentwicklung. Und das ist vielleicht für mich das Allerwesentlichste. Es geht nicht um Bauvorschriften, das natürlich auch, sondern es geht, irgendetwas in Gang zu setzen. Also ich bin da jetzt irgendwie vorbeigefahren, vorbeigeradelt. Da gibt es offensichtlich viele Tauben und da ist ein Gitter davor. Und jeder Balkon hatte einen identen Raben. Ja? Offensichtlich, um abzuschrecken, Vögel. Was mir nur wieder aufgefallen ist, das kann sich keiner leisten, keinen Raben zu haben und alle schauen gleich aus. In den USA gibt es den Ausdruck Keeping up with the Joneses. Ja? Also irgendwie, wenn die Joneses ein großes Auto haben, musst du auch ein großes Auto haben. Und eine gewisse Dichte an einer anderen Lebensform, insbesondere dann, wenn sie unmittelbare Vorteile bringt, entwickelt eine Kraft. Und darum war es, glaube ich, relativ wichtig, dass diese erste autofreie Mustersiedlung auch eine gewisse Mindestgröße hatte oder hatte zu Beginn. Dort gibt es 250 Wohneinheiten, 600 bis 700 Menschen. Und jetzt denke ich mir, bevor ich das jetzt alles einfach so aufzähle, zeichne ich trotzdem ein paar Bilder. Diese Bilder sind alle nicht besonders. Ja, stecke ich das da hinein, Moment. Ist der auch? Na, machen wir so. Oder geht, also, schalten wir den ein? Das passt da nicht rein, das muss man nur einschalten. Okay. Dann nehmen Sie lieber das. Genau. Also der Wiener Gemeinderat hat keine üppige Ausstattung, darum konnte ich mir keinen Fotografen leisten. Also die Qualität der Fotos, Beschwerden direkt an mich weiterzuleiten, bitte. Die Fotos sind jetzt auch schon einige Jahre alt, also vieles von dem, was Sie jetzt sehen, ist 3-4 Jahre her. Lassen wir mal eine kurze Pause, dass wir das starten können. Das wird dann gleich kommen. Ups, noch zurück. Wir haben schon getestet, also müsste das gleich funktionieren, wenn der Beamer vorhin funktioniert. Der läuft ein bisschen warm. Das macht nichts, dann lassen wir ihn dann durch das noch ein bisschen auf längere die Sekunden schalten und kann Ihnen dabei ein bisschen was erzählen, was dabei weitergegangen ist auch. Also die Erfahrungen, waren insofern sehr positiv, dass es eine Reihe von weiteren Projekten ähnlicher Art gibt. Vielleicht eine Rahmenbedingung, die ich heute nicht mehr so machen würde, Also jahrelang hat es gedauert, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Kern ist eine Veränderung der Stellplatzverpflichtung. Wie ist das in Wien? Ich weiß nicht genau, wie das in München ist. In Wien ist das so. Noch. Wir haben in 3 Wochen Verhandlungen die neue Bauordnung und ich bin, sage ich das jetzt, wenn es auf MP3 aufgenommen wird, ich bin guten Mutes, dass das dann so nicht mehr sein wird. Ja? Also jetzt ist es so, dass man pro Wohneinheit einen Stellplatz errichten muss und durch diesen Antrag, den wir 1992 gestellt haben, ist in jahrelangen Verhandlungen in der Flächenwidmung, also bei uns ist Flächenwidmung und Bebauung ein Akt des Gemeinderats. Ja, also Wien ist Gemeinde und Land. Insofern haben wir zusammengenommen Bebauungspläne und Flächenwidmungspläne. Und hier kann in Ausnahmefällen, wenn gewisse Rahmenbedingungen erfüllt sind, durch Beschluss des Gemeinderats die Stellplatzverpflichtung auf bis zu 90% heruntergesetzt werden. Das hat uns ermöglicht, die autofreie Siedlung zu bauen. Sie sehen dort dieses Flugdach. Das Flugdach ist nicht die Siedlung selbst, sondern daneben. Und das ist fotografiert von der U-Bahn-Station. Ich zeige das deswegen als erstes Bild. Ob das jetzt auf Wienerisch gesagt gefernst, den Ausdruck werden Sie vielleicht nicht kennen. Allegal ist, glaube ich, auch nicht münchnerisch. Ein Schritt, dass man dem nicht positiv gegenübersteht, da sagt man nicht Nein dazu, sondern schafft Voraussetzungen, die nicht so optimal sind. Ja? Also dieses Grundstück ist nicht unmittelbar an der U-Bahn gelegen und es fährt eine Straßenbahn dann vorbei und viel und gemeint, das funktioniere nicht. Dadurch, dass es aber jetzt so hervorragend funktioniert, zeigt sich, dass es gar nicht ein 1A-Standort sein muss, sondern durchaus auch Standorte, die nur eine durchschnittliche öffentliche Erschließung haben. Deswegen dieses Foto. Ja, was sind dort die Eckbedingungen, was war dort möglich? Die Eckbedingungen waren, dass einfach es möglich war, 90% der Stellplätze nicht zu errichten. Deswegen ist sehr viel Geld übergeblieben. Also ein Stellplatz heute, damals 6.000, 8.000, 10.000 Euro, ja, mal über 200, da ist viel Geld da. Und mit diesem Geld war es auch möglich, eine sehr besondere Freiraumgestaltung zu machen. Ich freue mich, dass die Frau Professorin da ist, die die Freiraumgestaltung dort gemacht hat. Danke fürs Vorbeikommen. Zweitens war es möglich, das, womit normalerweise Wohnbaugenossenschaften Geld machen, das sind Dachgeschosswohnungen, das Dach, Sie werden es bei Fotos sehen, ganz frei zu lassen und für ein Kinderhaus, eine Sauna, ein sogenanntes Wohnzimmer, das für alle nutzbar ist, sozusagen Qualitäten auf dem Dach zu schaffen, wo es am Abend gegrillt wird, wo zusätzlich zur Freiraum im Erdgeschoss, in den Dachgeschossen einiges möglich war, dass sozusagen zusätzliche Qualitäten entstanden sind. Das ist der versunkene Platz, wo unten eine Küche, ein gemeinsamer Waschraum, wo ich nie geglaubt habe, dass das funktioniert. Ja? Also man lernt ja immer dazu, gerade als Politiker, dass die Dinge anders kommen, als man glaubt. Das sage ich mir auch immer vor. Ja? Wenn man immer nur 100% alles durchsetzen will, setzt man mal gar nichts durch und dann kommt man drauf, dort wo man nachgegeben hat und geglaubt, das war schlecht, dass man nachgibt, das hat sich eigentlich ganz, ganz schlau herausgestellt. Ja? Man weiß nur vorher nicht, was sich als schlau herausstellt, das Problem. Ja? Also da unten gibt es auch eine Radlwerkstatt, eine Tischlerwerkstatt, eine Gruppe kümmert sich um Fitness. Also das ist, es gibt bis heute keinen guten urbanen Ausdruck dafür, viele sagen dörflich dazu. Ich verwehre mich gegen das Dörfliche, aber es ist einfach eine sehr intensive Nachbarschaft entstanden. Das hat auch mit Folgendem zu tun, dass vor Baubeginn, mit einem professionellen Betreuer der Wohnbaugenossenschaft, dem Wohnbund, sich die sich schon angemeldet hatten, zusammengefunden haben, um auch zu diskutieren, was macht man mit dem übergebliebenen Geld. Ja? Das hätte auch was anderes sein können, aber was aus heutiger Sicht das Entscheidende ist, da haben sich Leute gefunden und bis heute gibt es dort von, ich würde nochmal sagen, einem Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner dort einen sehr engen Zusammenhalt. Der bewährt sich insbesondere bei der Kindererziehung. Also Kinder wollen vor allem Kinder. Jetzt müssten wir tief ins Gesellschaftspolitische hineingehen, was ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht tun kann. Ja? Aber das war für mich eines der größten Ahas, dass dort eine sehr gemeinschaftlichere Kindererziehung, einfach die Kinder floten im Haus herum, haben Freiraumangebote. Das hat zu folgendem völlig unerwarteten Effekt geführt, dass es eine extrem hohe Anzahl von Familien gibt mit 3, 4, 5 und 6 Kindern, wo wir jetzt Schwierigkeiten haben, die entsprechend großen Wohnungen anzubieten. Schlicht und einfach, weil wir gesagt haben, jetzt haben wir schon 2 oder 3, passt eh. Ja? Also das finde ich total interessant, den Zusammenhang Kindergerechtigkeit, Familiengerechtigkeit, Entlastung auch in der Betreuung. Dort ist sehr vieles selbst organisiert und der Bereitschaft, Kinder zu bekommen. Ja, das sind einfach einige Eindrücke. Das Konzept, ich war damals in der Jury von diesem Wohnbau, war, jeder Wohnung muss einen Freiraum haben, ist halt selbstverständlich, einen Balkon, Gemeinschaftsräume. Jetzt ist das schon viel, ich müsste wieder mal ein neues Foto machen, jetzt ist das schon sehr dicht bewachsen. Ein Thema ist zum Beispiel, dass die Gruppen dort so stark sind, dass die Freiräume von den Anwohnern gepflegt werden. Was unterschätzt wurde, was da durchaus zu Konflikten und Auseinandersetzungen geführt hat, es wurde unterschätzt die Anzahl der Fahrräder. Also für 600 Leute Fahrräder waren schon ausreichend Plätze, aber das ist eine Lawine. Ja? Also im Schnitt musst du rechnen pro Wohneinheit 5 Fahrräder. Ja? Und was wir auch gelernt haben, das ist, was eigentlich heute selbstverständlich ist, aber das ist 15 Jahre her, sozusagen es eine völlig unterschiedliche Radnutzung gibt. Es gibt die Alltagsgebrauchsräder, da lässt man die gern draußen irgendwo mal dumm stehen. Und dann gibt es die Fahrräder. Die bleiben selbstverständlich nicht im Freien stehen. Die werden in die Wohnung mitgenommen und dann müssen aber die Lifte groß genug sein. Und für die großen Anhänger müssen die Fahrradabstellräume und die Rampen. Also da kommt sehr viel auf Details an, damit das funktioniert. Und wenn du nicht genügend Radabstellanlagen anbietest, tut dann quasi die sich um die Radabstellanlagen kümmern, mit denen, die dort die Gemeinschaftsbeete machen, matchen. So, das ist, es gibt ja auch eine, das ist die Garageneinfahrt für die 10% verbliebener Plätze. Das sind einfach nur Eindrücke. Das ist die Fahrradwerkstatt. Das ist die, weiß ich jetzt gar nicht, irgendein Gemeinschaftsraum, die sehr intensiv genutzt werden. Es gibt eine sehr hohe Dichte. Das war jetzt nicht vorgesehen speziell dafür. Also die Architekt unter Ihnen, also eine Geschossflächenzahl von 2,5. Ja? Also das ist, also sehr vieles, was wir heute in Wien bauen, ist 2,5 bis 3. Ja? Also Wien ist sehr stark wachsend. Wir haben im letzten Jahr 24.000 Menschen, die neu gemeldet wurden. Wir haben einen enormen Druck, haben begrenzte Baulandreserven und explodierende Grundstückskosten. Und da muss man irgendwie mit den gewissen Mindestdichten gegenhalten. Ja, das ist ein kleiner Teil der Fahrräder. Das ist, was sich sehr bewährt hat, diese Gemeinschaftsküche, die ist sozusagen ebenerdig, dort trifft man sie, dort quatschen die Leute. Also Waschküche, heißt das nicht Waschküche bei Ihnen? Ja. So, und das finde ich interessant, das sind Teile der Stellplätze. Also übergeblieben sind 10% Stellplätze. Auch interessant, es wurde ja riesige Carsharing-Angebote mit am Anfang 7 Autos, dann waren es 6, dann waren es 5, dann waren es 4 und wenn heute überhaupt noch 2 gibt, ist es viel. Ja? Also wenn du dich umstellst, kommst drauf, dass Also das ist dort so. Das ist sicherlich, die Bewohnerschaft ist sicherlich in keinster Weise repräsentativ für Wien. Ja? Dass eine sehr geringe Autonutzung gegeben ist. Die Voraussetzung, das wollte ich noch sehen, was wir dort sehr streng gemacht haben, was jahrelang gedauert hat, war die Angst, was passiert, wenn sich dort alle Autos kaufen. Das war ja noch in den 90er Jahren die größte Angst. Ja? Und das hat uns Jahre gekostet, endlose Sitzungen, und dort mussten jetzt die Bewohner einen Vertrag unterschreiben, da wurde es geklärt, ob das überhaupt verfassungswidrig ist, dass du, wenn du eine Wohnung bekommst, dich verpflichtest, dass du kein Auto hast, was heißt das, was ist die, also die rechtliche Konstruktion ist dann, also wirklich so, ja, also wenn du ein Auto kaufst, dann musst dir, aber das brauchst du gar nicht aufschreiben, weil das ist alles, das ist nur für die Juristen, also ich hatte, das waren vollkommen leere Kilometer, aber es ist so, dass du, dass dir dann der Bauträger eine andere Wohnung anbieten muss. Es kann ja sein, schlimme Ursachen oder berufliche, dass das notwendig ist. Ja? Also endlose Abläufe. Ich würde halt sagen, und die weiteren Projekte, von denen ich erzählen will, vergiss das. Ja? Also entweder das bewährt sich und die Leute sind interessiert an diesen Vorteilen, dann muss man das nicht kontrollieren. Und wenn sich dann alle Leute dort einziehen, dort gibt es keine Stellplätze und sagen so, Edge, jetzt kaufen wir erst recht ein Auto, dann funktioniert das Konzept ohnehin nicht. Also entweder das Ganze ermöglicht eine bessere Mobilität und ein besseres Leben, oder es funktioniert nicht. Und es zeigt sich bei allen diesen Projekten, dass das wunderbar funktioniert. Also was dann passiert, ist, dass etliche Autoabstellplätze, die verbliebenen 10% in Verschiedenes umgewandelt wurde, unter anderem in Radabstellplätze, aber auch in anderes. Ich glaube, da habe ich kein Foto, schaue ich nach, nein, da habe ich kein Foto. Das Kaufen organisiert sich um. Ja, was macht's denn, wenn es viel Bier oder Mineralwasser, wie macht's denn das dann? Sage ich darauf, hey, hallo, wieso muss ich Mineralwasser einkaufen? Wir lassen liefern, ja. Also das sind sozusagen ein Stellplatz, ist abgesperrt, dort unten sind verschiedene Kühlschränke mit Schlüsseln, selbst organisiert, und da organisiert man sich die Form der Einkäufe, die zugestellt werden. Bei 600 Leuten funktioniert das schon. Einkaufen fährt man dann, wenn man einkaufen will. Also den, sage ich jetzt, den besonderen Schinken, den besonderen Käse, den lasse ich mal irgendwie, den gehen wir schon selber kaufen. Aber von dem Toilettenpapier über das Waschpulver bis zu den Bierkisten, die lasse ich liefern, und zwei Stellplätze dienen dieser anderen Form von Zulieferung. Ja, das war ein paar. Also das einmal ganz kurz dazu. Vor 3 Jahren hätte ich noch gesagt, da waren wir in Opposition, dass, also wirklich aus der ganzen Welt kommen Leute, schauen sich das an, wie das funktioniert, ja. Du kriegst dort keine Wohnung, das Ganze ist voll, 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 voll. Ja? Einfach weil die Lebensqualität hoch ist. Oh ja, irgendwo muss ich ja noch die. Schaue ich noch, wo ich die Dachflächen ein bisschen. Das ist ein Blick von oben, ein bisschen, dass ihr das Umfeld sehen. Da nehme ich einen Sportplatz. Ja, das ist zum Beispiel, glaube ich, der Freibereich vom Wohnzimmer. Da steht es halt jetzt kein Griller, da kann man sich anmelden, haben sie ganz eigene Systeme, wer wie wo hineinkommt und wie sichergestellt wird, dass das gereinigt wird. Das hat quasi die Wohnbaugenossenschaft ganz abgegeben an einen Mitarbeiterrat, und die organisieren ziemlich streng ein elektronisches Schlüsselsystem und welcher Verein, welche Subgruppe sich um die Reinigung kümmert und so weiter. Ja. Also da sieht man, diese Art von Freiflächen gibt es jetzt auf nahezu jedem Dach. Einmal für Kinder, einmal das Wohnzimmer, einmal, was auch unglaublich funktioniert, sind die, wenn ich ein Foto habe, sind die Beete. Da sieht man es ein bisschen, oder nicht, nein, das weiß ich jetzt gar nicht. Also du kannst dir mieten 1 bis 2 Quadratmeter Dachbeet, und dort haben wir auch völlig unterschätzt die Nachfrage nach so etwas, von Tomaten bis Blumen bis alles Mögliche. Ja, dann wurde eine Fläche daneben noch angemietet, einen Sportplatz daraus gemacht, sehr viele Freiraumeinrichtungen. Ja, das in etwa, das ist das Kinderhaus, sozusagen, also gar nichts Besonderes, aber das ist halt der schönste Platz einer Wohnhausanlage oben am Dach, wo es den Stephansdom siehst. Ja? Also normalerweise, das, und wieso ist das möglich? Weil es unten weniger Stellplätze gibt. Ja? Also diesen Zusammenhang, ja, da sieht man die ganzen Dachflächen. Ich bin an einem Tag, wo ein Fest war, oben gegangen, drum war, sind die Fotos jetzt nicht belebt. So, okay. Also lassen wir das als Letztes. Also mein größter Frust an dem, wenn es einen Frust gibt, an der, warum ein Konzept, das derartig gut funktioniert, sich nicht automatisch vervielfältigt hat. Also das war für mich ein Aha. Das hat eine Reihe von Gründen. Jetzt würde ich aber sicherlich auch sagen, dass bis vor 2 Jahren eine Regierung war, die sowas eher exotisch sich anschaut. Was ja auch interessant ist, worin unterscheidet sich die Bewohnerschaft dort im Durchschnitt? Sie unterscheidet sich nicht im Alter, sie unterscheidet sich auch nicht im Einkommen, sie unterscheidet sich aber signifikant in der Bildung. Ja, also das ist sozusagen im Schnitt, ist das, wenn du dich für diese autofreie Wohnsiedlung interessierst, ein signifikant höheres Bildungsniveau und die Bereitschaft, dich zu organisieren. Also kaum war ein Bauschaden da und bei jedem neuen Bauschaden haben die sich schon alle vernetzt und haben einen Rechtsanwalt gefunden und waren derartig super organisiert, dass sich auch die Baudecker gedacht haben, man muss das jedes Mal antun. Eine derartig organisierte Bewohnerschaft, das stellen wir in Frage. Jetzt langsam kommen wieder Wohnbauträger, die daran interessiert sind. Ich erzähle das deswegen, weil wirklich jede Woche 1, 2, 3 Mal aus der ganzen Welt Leute kommen, sich das anschauen, wie das in der Praxis funktioniert. Und ich habe mir gedacht, ich verstehe nicht, warum das nicht öfter passiert. So, wie sind wir jetzt dann trotzdem weitergegangen? Eine zweite Siedlung, die jetzt viel, viel jünger ist, die fast 10 Jahre jünger ist, sieht von außen auch gar nicht anders als die Bike City. Das ist sozusagen das, wenn ich das jetzt, das Normalo-Modell. Ja? Dort musst du nichts unterschreiben, dort gibt es auch nicht -90% Stellplätze, sondern nur -50% Stellplätze. Sehr viel Radinfrastruktur, auch eine starke Hausgemeinschaft. Das wurde aber mehr sozusagen auf die normale Stadtentwicklung betrieben. Das ist städtebaulich näher zu einer U-Bahn. Und was da interessant war, nachdem diese -50% durchgesetzt waren und dieses Projekt quasi im Internet angepriesen war, war innerhalb weniger Tage für 140 Wohneinheiten, ich glaube, 8.000 bis 10.000 Voranmeldungen. Und dann habe ich mit dem Entwickler, mit dem Eigentümer der Gesellschaft, die Gessiba, eine große, der Stadt Wien nahestehende Entwicklungsgesellschaft gesprochen, ob man nicht daneben, wo schon ein Projekt fertig war, etwas machen kann, wo man am ersten Blick sieht, dass das was anderes ist. Das sind nur auch 2, 3 Fotos von der Bike City. Ja, und das nächste Projekt, ähnlich, das haben wir jetzt genannt, Swim and Bike, wo der Titel schon zeigen soll, was möglich ist, wenn man keine Garagen baut. Ja? Nämlich ein riesen Swimmingpool am Dach. Ja? Das ist jetzt bezogen seit einem halben Jahr, das sind meine letzten 3 Fotos. Wiederum, also noch eine höhere Dichte, ich glaube, da sind wir schon bei einer Dichte von 3, also wirklich dichte Packung. Jeder hat seinen Balkon in einen Innenhof und das ist sozusagen, das kann man halt statt Garagen haben, in einem sozialen Wohnbau zu denselben Kosten wie ein ganz normales Wohnprojekt. Und zwar, ich habe es nachgerechnet, da bleibt auch sonst noch was über, ja, wenn man 150 Garagen, Tiefgaragen noch dazu in einem Grundwassergebiet nicht bauen muss. Ja. So, das ist jetzt das letzte Bild, das lasse ich stehen und erzähle Ihnen jetzt noch, wie wir jetzt weiter vorgehen. Einerseits wollen wir weiter so Pilotprojekte unterstützen, anregen, aber die Kunst ist ja heute nicht da und dort Pilotprojekte machen, sondern das Ganze in den Mainstream zu bringen. Was uns sehr entgegenkommt, ist der Kostendruck. Also Wohnen wird immer teurer und auch die Wohnbauträger sagen, es ist ja völlig idiotisch, leerstehende Garagen anzubieten, ja? Weil die sind alle nicht voll. vielleicht die Zahl noch, gesellschaftlicher Wandel in den 70er Jahren, war Wien das reichste der neuen Bundesländer. Und ein Insignium dieses Reichtums war die höchste Motorisierungsquote. Das war bis Anfang der 80er Jahre. Heute ist Wien noch immer das mit Abstand reichste der neuen Bundesländer, hat aber mit Abstand die geringste Motorisierungsquote. Das Burgenland hat die höchste. Im Burgenland hat eine höhere Motorisierungsquote als die USA. Auspendeln. Ja? Also, dass man auch ein bisschen in Frage stellt, was heißt eigentlich Reichtum. Und in Wien, da sind wir sehr stolz drauf, geht die Autoquote pro Kopf zurück. Ja, das wollen wir weiter forcieren. Haben uns jetzt sehr bemüht, dass Car2Go nach Wien kommt, dass wir verschiedene Angebote an Carsharing ausbauen, mit der Grundidee, Auto nutzen statt besitzen. Das ist eine der größten Fehlinvestitionen der Zivilisation. Also alles, was da draußen herumsteht, ich glaube, das ist in München nicht alles, in Wien. Das durchschnittliche Auto steht 98,5% herum, unbenutzt. Jedes Unternehmen, das eine derartige Investitionsentscheidung trifft, ist morgen im Konkurs. Auf Wienerisch sage ich immer, ich verstehe das nicht. Nur weil man gerne manchmal ins Wirtshaus geht, ein Gulasch isst und ein Bier trinkt, kauft man sich auch nicht ein Wirtshaus. Es geht also nicht um ich nehme dir etwas weg, sondern man befreit sich von etwas. Ja? Und jetzt augenzwinkern gesagt, Leute in autofreien Siedlungen haben nicht ein Auto, sondern vielleicht 5 oder 10, das, was sozusagen ihnen als Service bereitgestellt wird. Was tun wir? Wir haben jetzt einen unausgesprochenen, also noch nicht gesetzlich niedergeschriebenen Deal als Planungsressort mit verschiedenen Wohnbauträgern. Wenn ein Wohnbauträger Angebote macht, die Richtung neues Mobilitätsverhalten gehen, also ich zähle sie bewusst auf, im ersten Jahr gibt es einmal eine gratis Jahresnetzkarte, sozusagen, dass man mal ausprobiert, wie das ist. Es gibt ausreichend Carsharing-Angebote, subventioniert vom Bauträger. Die müssen deutlich billiger sein als am Markt. Es muss ein umfassendes Mobilitätsinformationspaket sein, denn das haben wir auch gelernt. Menschen, die ihr tägliches Verkehrsverhalten haben, die haben das. Da muss irgendwas sein, damit man von heute auf morgen umstellt. Wann ist aber ein Moment, wo man Verkehrsverhalten überdenkt, wenn man umzieht? Das heißt, wenn so ein neues Projekt beginnt und dann gibt es, hey, wir haben günstige Autos im Keller, wir haben super Angebot an Rädern, wir bieten gratis E-Bikes an, wir machen Informationen, die Wiener Linien gratis und. Also wenn so eine Gesamtpackage kommt, lassen wir die Stellplatzverpflichtung nach, damit man das finanzieren kann. Auf das steigen jetzt etliche ein. Wir haben das sozusagen, ich kann da keine Erfahrungen berichten, weil die alle jetzt erst im Bau sind. Schließlich mit der Vision, dass es ja, das normale Verkehrsverhalten eines ist, dass du zu Fuß, mit dem Rad, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährst, aber dann entspannt Autos deines Bedarfs zur Verfügung hat, wenn du eins brauchst. Es ist so absurd normal, dass man irgendwas in der Gesellschaft, dass man darüber reden muss. Viele Untersuchungen zeigen, wie tief, 5 Minuten, kein Problem, wie tief das, also viele Leute tun sich wirklich schwer zu sagen, habe ich dann immer eins und wie geht das dann und so. Und dann, wenn sie den Schritt gesetzt haben, verstehen sie überhaupt nicht, warum man das jemals anders gehabt hat. Ja? Also irgendwie auch unter Convenience. Also ich sage immer, hey, warum, es kommt der Winter. Es musst du dir Zeit nehmen, Winterreifen zu machen. Wir haben sozusagen, weiß ich, bei uns heißt das Pickel, ja, das ist die notwendige jährliche Überprüfung, dass das Auto Abgasnormen bremst und so weiter. Musst du hinfahren, dich anmelden. Also besitzt du ein Auto oder besitzt ein Auto dich? Ja? Und wenn man das ein bisschen sagt, hey, du kannst eh immer eins nützen, und das ist jetzt wirklich toll, muss ich sagen, mit dem Car2Go, wo man wirklich schauen kann, wo ist das nächste Auto, wo es ganz viele zusätzliche Angebote geben. Ja, kommen noch andere dazu.
Das wäre schön, noch mehr über Bike and Swim und Bike City auch zu erfahren.
Über Bike and Swim?
Ein paar Daten.
Bitte?
So ein paar Daten vielleicht.
Ja, ein paar Daten. Bike and Swim hat, glaube ich, auch 250 Wohneinheiten. Dann wissen Sie es, dann ist der Internet klüger als ich. Ja? Dann sind es 231 Wohneinheiten. Ja. Also es ist ein ganz, es ist ein ganz normales Projekt, das einfach den Unterschied hat, unten sind weniger Garagen, nämlich 50% und dafür gibt es Radeinrichtungen und oben ist ein Freibad für die Kinder, also für alle. Das ist der einzige große Unterschied zu normalen. Ich bin überzeugt, dass dort das Freizeitverhalten ein anderes sein wird, also die Tendenz am Wochenende hinausfahren zu müssen. Es ist eine entsprechende Nahversorgung, das halte ich für was sehr Essentielles, dass die Versorgung funktioniert. Und so Projekte wird es noch ganz viele geben. Wir haben das Ganze, also was jetzt die nächsten Schritte sein werden, nicht nur Einzelprojekte so vorzusehen, sondern ganze Siedlungsgebiete unter den Kriterien zu betrachten. Ja, vielleicht als Letztes, was ich entscheidend finde, was wir auch jetzt anders machen bei vielen Projekten, schauen, dass die Garagen nicht unterm Haus sind. Denn die stärkste Motivation, das eigene Auto zu verwenden, ist, du gehst aus der Wohnung hinaus, gehst zum Lift, fährst in die Garage hinunter und sozusagen die Stadt sieht dich nie. Das wird es versuchen, teilweise gegen starken Widerstand von Bauträgern, Sammelgaragen zu machen. Der Professor Knoflacher sagt richtig, die Garage muss weiter weg sein als das nächste öffentliche Verkehrsmittel. Das schaffen wir nicht immer, ja. Aber ich glaube, halt das für eines der Elemente von Lebendigkeit, die wir bei zukünftigen Projekten auch machen wollen. Was spricht dagegen? Gar nichts, sage ich wirklich, außer die Begrenzung der Fantasie vieler Stadtentwickler. Aber es ist jetzt aus Wiener Sicht, wenn jetzt wirklich, ich liebe meinen Job, jetzt nicht die Stadtplaner oder den Planerstadtrat bitten zu müssen, was auszuprobieren, sondern das quasi selber als Grüne zu sein und so Projekte umzusetzen. Und ich merke sehr viel Bereitschaft bei Bauträgern, bei vielen, auf diesen Weg einzuschlagen. Und nur als letzter Satz, weil sie von Ihnen heute die Süddeutsche gelesen hat, die Seite 3 über China. China sehnt sich wieder zurück der Zeit, die nur 20 Jahre her ist, wo es geheißen hat, die Deutschen lieben ihre Autos und die Chinesen lieben ihre Fahrräder. Heute ist es so, die Deutschen, steht da drinnen, lieben ihre Fahrräder und die Chinesen lieben ihre Autos. Und sie wollen sich jetzt den Deutschen annähern und überlegen, wie sie wieder das Fahrrad aktivieren in Peking. Wir versuchen das in Wien und ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Ihnen das auch in München entsprechend gelingt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Christoph Chorherr, voll im globalen Trend. Ich glaube, wir könnten wieder ein bisschen Licht auch vertragen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen, Verständnisfragen, die Diskussion der Übertragbarkeit auf München von den Projekten, die Sie vorgestellt haben, vor allem eben auch von diesen Lifestyle-Projekten Bike City, Swim and Bike, werden wir nach der kleinen Pause machen, auch mit der Podiumsdiskussion zusammen. Aber vor allem geht es mir jetzt nochmal darum, dass Sie an Herrn Chorherr Nachfragen stellen können zu den Projekten, die er vorgestellt hat und ja, zu den Rahmenbedingungen, die es halt in Wien gibt, dass diese Projekte jetzt auch, wie Sie sagen, in den Mainstream übergehen. Das war ja eine starke Aussage. Und ich denke, wir reichen einfach das Mikro dann im Saal weiter. Wenn Sie sich melden, vielleicht kurz Name und warum Sie hier sind. Und wie gesagt, ich bitte um kompakte Beiträge.
Ja, Herbert Gerhard Schön, Johanneskirchen, in der Nähe vom Prinz-Eugen-Park, also wo 1600 Wohnungen gebaut werden sollen oder sogar 1800 Wohnungen, mit einer Annahme natürlich, dass ganz viele Autos dort mit hineinziehen. 1800 Autos, die 9000 Fahrbewegungen am Tag dann so produzieren werden. Normal. Ja? Und die Nachbarschaft drumherum fürchtet sich. Jetzt hätte ich gern nur gewusst gehabt, was kosten die Wohnungen da in Wien? Also diese Radlwohnungen. Also wie sind die preislich im Unterschied zu einer normalen Wohnung mit Auto?
Gleich. Sie könnten billiger, also es gibt zwei Möglichkeiten. Ja? Du kannst das Geld, dass du bei Garagen einsparst, verwenden, um die Wohnung billiger zu machen, oder du kannst das Geld verwenden, um in höhere Qualitäten zu gehen. Ich bin aber, das ist meine Herangehensweise, ich bin für die Qualitätsorientierung. Ja? Also zu sagen, hey, also auch, da bin ich vielleicht zu politisch. Schaut, geht's dort hin? Ja, wieso, wie kann man sich das leisten? Ja, indem man die halben Garagen nicht baut, die keiner braucht. Ja? Natürlich könnte man auch, teurer kann es ja nicht sein. Ja? Wenn, Die Richtlinien für Garagen werden immer strenger und wegen dem verrückten SUV-Trend werden die Garagen noch immer größer. Ja? Also wir haben absurderweise im ersten Bezirk der City die größte SUV-Dichte Wiens. Ja? Es hat sich nicht herumgesprochen, dass wir dort besonders geländegängige Fahrzeuge bräuchten. Also so schlecht sind die Straßenverhältnisse dort nicht. Das ist auch ein Lifestyle und da muss man jetzt zum Beispiel auch drüber nachdenken, ob man Garagen nicht so machen kann, dass Leute mit normalen Autos auch weniger zahlen und wenn sich jemand einbildet, einen halben Panzer, dann möge er oder sie dafür auch die entsprechenden Kosten entrichten. Also auf Ihre Frage, was kostet es, im Zweifelsfall weniger.
Ich setze vielleicht nochmal nach, wenn ich Sie richtig verstanden habe, alle Projekte, die Sie gezeigt haben, sind Mietwohnungen?
Sind Mietwohnungen, nicht Eigentum, geförderte Mietwohnungen.
Sozialer Wohnungsbau
auch. Ja. Aber jetzt beginnen wir auch Projekte, die nicht, also das hat mit Wien grundsätzlich zu tun und der Änderung jetzt, dass wir so viele Wohnungen bauen können, dass mit Budgetkonsolidierung es nicht mehr möglich ist, nur mehr oder vor allem Mietwohnungen, geförderte Mietwohnungen zu bauen. Es werden auch frei finanzierte Wohnungen gebaut. Da wollen wir auch ähnliche Projekte mit den Bauträgern umsetzen.
Ich mag kein Co-Referat machen, ich bin auch aus Wien, aber ich arbeite in München und in Wien. Mein Name ist Auberg und der Herr Kohr war so nett und hat mich vorgestellt. Wir haben als Landschaftsarchitekten bei dem allerersten Projekt gearbeitet. Also wenn ich die Chance hier habe, muss ich schon auch über München etwas sagen. Soweit ich aus Österreich komme, sind hier die Baupreise, die Grund- und Bodenspekulation und der Immobilienboom ganz anders als in Wien. Wir können in Altbauquartieren durchaus als Studenten noch um ein paar hundert Euro eine Miete bekommen. Das ist ja in München gar nicht möglich. Also in München ein Student im Zentrum, keine Chance, sage ich so direkt. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass Sie den Herrn Kohrherr fragen, wie das und woher das kommt, dass wir halt eine andere Mietenpolitik haben und eine Bodenpolitik. Und dann gilt es natürlich auch zu sagen, dass die Förderungen für die geförderten Wohnbauten in Bayern anders formuliert werden und andere sehr strikte Auflagen haben, die für mich als Planerin oft auch ein Hemmschuh sind für Innovation. Nicht, weil ich jetzt als Österreicherin Bayern kritisch sehe. Ich bin so lange schon hier, dass ich sage, es ist für die junge Generation, auch der Planer, ganz wichtig, dass da Änderungen eintreten. Das ist nicht mehr reichlich. Und vielleicht wird es die Frau Grauen in der Diskussion auch sagen können. Was wir in Wien die Chance gehabt haben, waren die letzten 15 Jahre den Wohnbau zu ändern. Wir hatten auch ziemlich Kisten, das, was man so auch kritisch sagt. Aber was er jetzt zeigt mit dem thematischen Wohnbau, ist nur ein Schritt in eine zukünftige Entwicklung, wo es eher auch über ganze Quartiere hinaus ein Denken geben muss. Wie kann man in der Planung anders auch ein Wohnumfeld gestalten? Und da ist jetzt, was ich fördertechnisch sagen wollte, weil ich eine Zeit lang auch in den Beratungsgruppen tätig war, zwischen 1400 Euro den Quadratmeter, 1500 Euro eher bei uns die fördertechnische Obergrenze. Es gibt aber durchaus Immobilienfirmen, Bauträger, die 1700 Euro Ausbaukosten haben und das selber noch in ein Risikogeschäft mitnehmen, nur um ein besonders ungewöhnliches Projekt realisieren zu können.
Das Vielen Dank. Ich heute. Andere Rahmenbedingungen, aber auch ja. Anderer Mut, damit umzugehen. Jetzt gab es genau hier vorne noch eine Frage und ich glaube dann in dem Bereich auch noch.
Vielleicht auch ein bisschen Kommentar. Paul Bickelbacher, Stadtrat der Grünen hier in München. Ich merke das auch immer hier, wie schwierig sich Projekte Wohnen ohne Auto tun. Immer mit dem Aspekt, wie kann ich denn verhindern, dass die Leute sich ein Auto zulegen dann. Da ist diese Geschichte, dass der gleiche Wohnbauträger das macht und vielleicht woanders eine Wohnung angeboten wird, das finde ich einen sehr guten Weg. Das ist nämlich hier, ja, Sie haben gesagt, das wäre ein Nebending, aber hier ist es fast das Wichtigste, wenn ich das denke, wie schwer sich. Und es gibt ein kleines Projekt am Ackermannbogen, wenn ich da sehe, wie jetzt zum dritten Mal die Leute, die das Projekt dort machen, zu mir kommen und sagen, die Lokalkommission würde schon wieder verlangen, dass sie die Stellplätze errichten und man muss nochmal neu in Verhandlungen treten, wie schwierig diese kleinen Projekte schon sind. Das dann so Mainstream zu machen, das wird sicherlich schwierig, aber das, was in München hier läuft, dass wir nachverdichten wollen und so weiter, das wird mehr schon mit der Stellplatzansage nicht gehen. Leider ist es auch teilweise die Landessache, dass eben bestimmte Stellplätze vorgeschrieben werden, aber die Stadt könnte schon mehr sozusagen von den Ausnahmen Gebrauch machen. Ich finde das sehr ermutigend und wie gesagt, wenn das vielleicht der gleiche Wohnbauträger auch anbietet und sagt, wenn jemand das Auto dann braucht, zieht er woanders ein. Das wäre das Beste. Da eine Kollegin von der SPD, die hat gesagt, wenn ich hierher komme, soll ich unbedingt fragen, wie das geregelt wird. Und es wäre doch gegen die Verfassung, jemanden zu verbieten, ein Auto zu kaufen. Aber wenn ich dann diese Alternative habe, er kann umziehen, dann wäre das sicherlich machbar. Also danke für das gute Beispiel.
Dass es Fußgängerzonen gibt, dass es lebendige, also in ganz Europa soll man die Trampelpfade der Touristen nachgehen, in Paris, in London, in Wien. Dort gibt es wunderschöne Erdgeschosslokale und gemischte Wohnungen, die haben alle eine einzige Eigenschaft, kein einziges hat dort eine Garage. Also bis Mitte des letzten Jahrhunderts hat man wunderbar so gebaut. Und nur jetzt bildet man sich ein. Also es wäre keine Fußgängerzone möglich gewesen in Straßen, hätte es die Schäbersverpflichtung schon gegeben. Und man bohrt, ich nenne das immer so, in der Erdgeschoss umzuwandeln, haben wir auch. Ja, es wird der Dachgeschoss ausgebaut und dann wird die Erdgeschosszonen in Garagen umgewandelt. Ich nenne das immer die toten Augen der Stadt. Ja, also wo du wegen 6 Stellplätzen da jetzt 2 Garagentürl machst. Ich würde das entspannter sehen und das einfach entstehen lassen, schauen, was soll denn passieren? Was soll passieren, wenn Leute, sie wollen, also auch ohne Vertrag, sie wollen autofrei wohnen und dann setzt man die Schäbersverpflichtung herab. Was erschüttert das die Stadt München in ihren Grundfesten? Das ist mir fremd, aber wir haben 5 Jahre, mindestens 5 Jahre diese Rechtsdiskussion gehabt. Irgendwann hat er wer gesagt, so, jetzt machen wir es einfach. Ja. Und würde jetzt jemand zum Höchstgericht gehen und klagen, dass es nicht möglich ist, eine Wohnung, einen Autoverzicht zu koppeln, würde wahrscheinlich der beim Höchstgericht Recht kriegen. Na und? Ja. Also, einfach ausprobieren. Ja. Und vielleicht, wenn nicht einmal die Kleinen gehen, das ist vielleicht ein Satz, den ich noch kurz kommentieren möchte. Was ich gelernt habe in bald 25 Jahren Politik, große Projekte gehen oft viel einfacher als die kleinen. Viel Geld durchzusetzen ist viel einfacher als wenig Geld. Wir haben jetzt in Wien einen riesigen Radweg im Wienfluss. Da hat die Planung mehr gekostet als die Summe aller anderen Projekte. Der ist geflutscht. Ja, es gibt so einen schönen Ausdruck, wirklich wichtige Politiker maximieren den Umsatz je Entscheidungsstunde. Ja. Das hat mir sehr eingeleuchtet. Ja. So, mit Einbahnen öffnen und so ein bisschen Pipifatz, da bist du irgendwie auf der Referentenebene und da verhungerst. Ja. Wenn man so richtig ein großes Ding, dann kommt da der Bürgermeister und dann kommen alle und dann sind dann, aha, das wird gewollt. Das meine ich jetzt nicht ironisch. Probiert es einen richtig großen, und wenn es so ein Siedlungsgebiet mit 1800 Wohnungen gibt, dann wird München, dann macht es alle 1800 autofrei. Ich bin überzeugt, dass es die 4000 Leute gibt, die dort einziehen wollen.
Ich würd's
und zwar, was soll's nicht, wenn man schon mit dem Kompromiss gebügt in die Verhandlungen geht, dann kriegt man gar nichts hin. Hello, wir wollen alle haben und dann sollen sie von mir aus 10% Autowohnen dort machen. Ja? Es muss auch themenbezogenes Autowohnen geben. Ja? So. Denke mir das heute, aber ich weiß schon, ich muss das nicht durchsetzen, das machen Sie dann, ja, nur die fahren dann mit dem Zug wieder nach Wien.
Es gibt, ja. Sie sprechen aus der Seele, hier vorne ist noch ein Wortbeitrag, aber ich würde es gerne noch mal ein bisschen konkreter fassen. Also was Sie sagen ist, da ist mehr Mut, es einfach auszuprobieren. Ist das die Rahmenbedingung, die entscheidend ist? Oder was sind denn die Rahmenbedingungen,
also
die dafür
Mut
sorgen?
Also den Mut will ich jetzt ein bisschen hier impfen. Mhm. Ja? Man muss schon sozusagen, man braucht der Mut allein, dann bist du beim Don Quixote, das nutzt dir ja auch nichts. Ja? Jetzt muss man zum Beispiel bei diesem Projekt, ich kenne das überhaupt nicht, sich fragen, was sind denn die Interessen der Beteiligten? Und wir haben es gelernt, dass Bauträger dem gar nicht so abgeneigt sind. Die wollen nicht, die wollen ihre Wohnungen gut verkaufen oder vermieten. Die sind nicht interessiert, ideologisch Garagen zu errichten. Wenn man es schlüssig macht, dass es dafür einen Markt gibt, dass Leute so leben wollen. Also ein Grund war, dass wir vor der ersten autofreien Siedlung über Medien gesagt haben, hey, das gibt einen Standort, wer will dort wohnen? Und da haben sich sehr viele Leute gemeldet, das hat schon auch Eindruck gemacht. Jetzt bin ich selbst in dem Alter, das kann ich schon sagen, ja. Sehr viele Planer sind irgendwie Männer zwischen 50 und 60. Das ist sozusagen milieuartig die höchst motorisierte Gruppe, die es überhaupt gibt. Ja? So, da muss man halt sagen, bis heute, was leben dort für Menschen, so irgendwie wie, weiß nicht, als würdest du jetzt so ethnologisch irgendwie in die Tiefen eines eigenen Kultur gehen, wo man Forschungen betreibt. Da leben ganz normale Leute. Ja? Also vielleicht kann man Wohnbauträger, weil sie wieder der Grundeigentümer ist, dazu bringen, hey, das, ihr kriegt eine riesen Publicity international. Das gilt als die größte Sache in Deutschland und gerade in München und zack, und die sind dabei und da machen wir was Besonderes. Die wollen ja auch, hallo, eitel sind wir alle. So, jeder will was Klasses machen. Also wenn man schlüssig machen kann, vor allem denen, die das umsetzen müssen dort, dass sie auch was davon haben, dann geht's. Aber noch einmal, ich würde nicht mit irgendwie irgendwo ein Eckel da, 43 autofreie Würstel, ja. Da ist ja keiner stolz drauf, wenn wir mal was Ordentliches machen, ne? Im Ernst.
Okay. Hier vorne war noch eine Frage, die Dame im
Blanken. Ich hatte noch eine Frage zur Infrastruktur, weil es ja wichtig ist, dass die, auch wenn man das mit dem Lieferservice, was ich eine sehr tolle Sache finde, dass sie das organisiert haben, hat, ob da drumherum unabhängig von dem Nahverkehranschluss auch schon viele Läden oder sowas und Schulen alles vorhanden war. Also sind es Gebiete gewesen, ja, wo das da war?
Ja.
Musste man nicht mitplanen?
Nein.
Und in der ganzen Siedlung, also im Erdgeschoss, sind auch überall Wohnungen jetzt bei den Siedlungen, weil Sie das vorhin auch das Beispiel hatten mit dem.
Bei der einen sind, also beim Bike and Swim sind sozusagen, bei der Bike City ist eine Apotheke, sind gewisse. Sind die Fahrradabstellräume, ist ein kleiner Saunabereich, das sind die Gemeinschaftseinrichtungen und ein paar Läden erdgeschossig und erst ab dem ersten Geschoss sind Wohnen. Aber wir beginnen jetzt zunehmend auch wieder nachzudenken, je nach Lage ist das gar nichts mit autofrei zu tun, dass man natürlich auch im Erdgeschoss wohnen kann.
Gut, gibt es noch Nachfragen? Sonst würde ich ganz selber noch kurz. Sie haben gesagt, die Bauträger, die haben Sie mit im Boot, die sind dabei, die wollen Erfolg haben und sind dabei, wenn es Erfolg gibt, und die Projekte sind anscheinend erfolgreich. Die Politik und die Verwaltung ist ja die andere Sache. Da haben Sie gesagt, in 3 Wochen wird es eine, oder ist gerade in Verhandlungen, eine neue Stellplatzverordnung. Können Sie dazu noch was sagen? Weil das ist ja eine ganz wichtige Rahmenbedingung auch dafür, ja, dass man überhaupt solche Projekte
realisieren
kann.
Ich kann sagen, was, also, wir sind jetzt in der angenehmen Situation, dass wir Koalitionspartner sind und es nicht appellieren, sondern verhandeln. Also unsere Haltung ist klar, wir wollen die Stellplatzverpflichtung aufweichen, weiter noch aufweichen, also was wir derzeit können, bei neu gewidmeten Projekten deutlich hinuntergehen. Das können wir tun. Was wir derzeit nicht können, ist, wenn Projekte in bereits gewidmeten Gebieten beginnen, dort ist es sehr schwer. Und jetzt wollen wir sozusagen eine ähnliche Überlegung einbringen in die Verhandlungen, dass, wenn bestimmte Voraussetzungen ein Bauträger erfüllt, weil mein Ziel ist ja nicht, dass weniger Garagen gebaut werden, sondern mein Ziel ist, dass ein anderes Verkehrsverhalten induziert wird. Ja? Also wenn, was ich erst erzählt habe, gratis Jahresnetzkarte, Carsharing, dass dann es möglich ist, über eine Art städtebaulichen Vertrag und ein gewisses Genehmigungsverfahren, da schauen wir noch, wer da alle zustimmen muss, ja, dass wir das reduzieren. Dann wollen wir wegkommen von einem Stellplatz, eine Wohnung, ein Stellplatz auf eine Flächengröße, weil wir wollen jetzt auch zunehmend kleinere Wohnungen wieder bauen, ja, und dann steigt ja die Stellplatzanzahl ja noch weiter hinauf, dass wir auf eine Fläche gehen. Wir haben jetzt schon eine Ausnahme, also eine Einschleifbedingung, wenn besonders viel für Fahrrad gemacht wird, kann 10% reduziert werden. Da ist unsere Position, dass wir einmal 25 schrauben, also ein bisschen mehr wird und so, ja. Also das beginnen wir zu verhandeln. Was Tatsache ist, wir sind mit Sozialdemokraten in der Regierung, wir haben da eine klare Haltung, das ist nicht schwierig. Die Sozialdemokratie, da gibt es sehr unterschiedliche Interessen, was diese Frage betrifft. Das ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Da treten wir jetzt nicht jemand gegenüber, der sagt, nein, unbedingt mehr, sondern also das Verhandlungsteam kommen jetzt 6 Leute. Um auch die Vielfalt, also auch ihre sozialdemokratischen Bauträger sind ja zum Beispiel anders. Die teilen, also weitgehend nicht, aber die teilen eher unsere Position. Weil die haben in sehr vielen Stadterweiterungsgebieten leerstehende Garagen. Das ist ja die größte Idiotie überhaupt. Ja? Kostet, belastet die Wohnungen, sind enorm hohe Betriebskosten mit Strom und diesen ganzen Lüftungszeug zu machen. Dann diese Klappgaragen, die haben sich überhaupt nicht bewährt, weil sie die Leute fürchten, da unten hineinzugehen. Und im Winter tropft es runter. Trotzdem müssen die erhalten werden. Also da gibt es eine Reihe von Dingen, wo die Bauträger eigentlich sagen, machen wir das ein bisschen, Anführungszeichen, liberaler. Die Grundsatzhaltung, für die wir wären, aber die halte ich nicht durchsetzbar, warum ist eigentlich der Wohnbau verpflichtet, für Stellplätze zu sorgen? Warum sagt man nicht, jene, die sich ein Auto anschaffen, das ist ja okay, haben entsprechend für die Stellplätze zu sorgen. Warum wird der Wohnbau damit belastet? Aber das ist noch ein Hauch Zukunftsmusik.
Da geht es noch weiter, da ist noch Luft. Eine letzte Frage von dem Herrn hier vorne.
Das eine wäre, wenn Sie keine Stellplätze in den Gebäuden haben, sind diese Häuser voll unterkellert und haben Sie diese Untergeschosse voll, weil Sie gerade erwähnt haben, im Erdgeschoss hat es auch Fahrradabstellplätze.
Ja.
Das zweite, was ich ganz gern wissen wollte, Sie haben drei Projekte jetzt erwähnt in Wien. Gibt es noch sehr viel andere oder ist das alles, was in Wien vorhanden ist an solchen autofreien Wohnungen?
Nein, gänzlich autofreien gibt es. Ich meine, außer der ganze gründerzeitliche Bestand, das vergessen wir, wir finden da was Neues. Ja, das ganze, alles, was vor 1920 gebaut hat, ist strukturell autofrei. Ja, und wir haben auch in diesen Bezirken die geringste Autodichte. Ja, und haben nicht nur die geringste Autodichte, sondern auch die überproportionale Abnahme. Ja, also wir erfinden wieder etwas, was Jahrhunderte Selbstverständlichkeit war. Beim Bike und Swim haben wir ja 50% Stellplätze, da ist ja wohl unten eine Garage, nur halt eine geringer ausgestattete und Kellerabteile gibt es im ausreichenden Ausmaß. Ja. Aber das ist hat nichts speziell mit dem Autofrei zu tun.
Und die Fahrräder sind, glaube ich, bei Bike City vor den Wohnungen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Da gibt es, also da auch schon dazugelernt von der Autofreien sind, da gibt es jetzt Unterschiede, gibt es einmal große Dinge im Erdgeschoss. Dann gibt es sozusagen Nischen in den Gängen. Ja? Also die Wohnbäude, wo ich mitreden darf, finde ich immer, soll der Gang und die Erschließung, das soll was Helles, was Sympathisches und nicht, wie ein Wiener Ausdruck, es gibt einen Schlurf, nennen wir das in Wien, weil so dunkel irgendwo hinten was vorbeigeht. Hey, der Eingang, der Gang, das ist das. Und dort sind Nischen und dort können auch Räder abgestellt werden. Also das sind sehr üppig und sind nicht nur Redner, es gibt ja auch alle möglichen Kinderwegen, die ja auch Platz brauchen und Platz haben sollen, da gibt es ausreichend Flächen dafür.
Und wenn ich das noch anfügen darf, die Aufzüge sind so breit gebaut, dass man mit Fahrrad und Anhänger in den
Aufzug
kommt.
Genau, vor allem die Anhänger, die haben es uns jetzt angetan. Ja, also die, ich sage immer mal jetzt, manche Fahrräder, die sozusagen schwer und groß sind, erinnere mich ein bisschen an die SUVs, aber warum soll man nicht irgendwie ein Fahrrad-SUV auch haben? Ja.
Gut. Ja, vielen Dank. Soweit. Es gibt jetzt eine kurze Pause. Ich würde Sie bitten, sich ganz pünktlich um 14.15 Uhr wieder dann an die Plätze zu begeben, nach Kaffee und Keks, glaube ich, und Getränk und Ratsch. Und um 14.15 Uhr machen wir hier auf dem Podium weiter mit der Diskussion, was heißt das jetzt für München?